In der Vorlesung Nummer 7 wollen wir uns überlegen, wie man periodische Funktionen f von r nach c entwickeln kann, beziehungsweise wie man adäquate Darstellungen für solche Funktionen findet. Direkt zu Beginn eine Bemerkung: Wir reden über periodische Funktionen mit Periode 2π. Das ist völlig willkürlich. Man kann natürlich jede andere Periode betrachten. Das geht durch eine einfache Koordinatentransformation. Die zweite Bemerkung: Die Funktionen, die wir betrachten werden, die sind im Unterschied zu vorher sehr allgemein. Das heißt, wir verlangen zunächst mehr oder weniger nur Integrierbarkeit der Funktionen von r nach c. In der Definition 15.2 auf Seite 88, da sollen zunächst mal die Objekte definiert werden, durch die man die Funktion approximieren oder darstellen möchte. Das sind sogenannte trigonometrische Reihen. Das heißt, wir geben uns vor, in der Definition 15.2 komplexe Zahlen a0, ak und bk, k aus n, und bilden mit diesen Koeffizienten formal eine Funktionenreihe, nämlich die Reihe, die in Teil A der Definition steht, a0 halbe plus Summe k gleich 1 bis unendlich ak Cosinus k mal x plus bk Sinus kx. Und so ein Objekt, wobei man die Konvergenz zunächst mal außen vor lässt. Dieses Objekt heißt eine trigonometrische Reihe. Ja, trigonometrische Reihe, die Bezeichnung ist irgendwie klar. Es kommen trigonometrische Funktionen vor und man hat eine unendliche Reihe, eine Funktionenreihe, die zunächst nur formal zu interpretieren ist. Falls man das Glück hat, dass es Punkte x gibt, wo diese Reihe konvergiert, dann spricht man von punktweiser Konvergenz auf einer Menge d, wenn eben für alle x aus d die formale Bildung tatsächlich eine konvergente Reihe ergibt. Das heißt genauer, wie auf der zweiten Hälfte von Seite 88 definiert, falls eben für x aus d a0 halbe plus Limes n gegen unendlich, jetzt betrachtet man die entsprechende Partialsumme bis n an der Stelle x, falls dieses Objekt konvergiert für x aus d. Wenn man das Glück hat, eine Teilmenge zu finden, sodass die Konvergenz gleichmäßig ausfällt, dann ist die Notation entsprechend zu modifizieren. Das steht als Anmerkung auf Seite 88 unten. Das heißt, man ist sozusagen im allgemeinen Kontext von Funktionen, Folgen und Reihen und hat die üblichen Begriffe von punktweiser und gleichmäßiger Konvergenz auf Teilmengen. Nur hier, wie gesagt, unser Ziel ist die Approximation oder die Entwicklung von periodischen Funktionen und da bietet es sich an, eben solche trigonometrischen Reihen zu betrachten. Taylor-Reihe macht per se zunächst mal keinen Sinn, da wie gesagt wir sehr allgemeine Funktionen betrachten wollen. In Teil B der Definition auf Seite 89, da geht man über zu einer sehr praktischen Schreibweise. Wenn man die Koeffizienten ak und bk gegeben hat, dann definiert man neue Koeffizienten jetzt mit Indexmenge z, also die Menge der ganzen Zahlen, die Koeffizienten ck, die auf der Seite 89 oben definiert sind, mit Hilfe der gegebenen Koeffizienten ak und bk. So, dann, wenn man die Koeffizienten so definiert, wie das gemacht wird, gilt die Formel auf Seite 89 Mitte, die Formel mit der Nummer Stern, die Summe k gleich minus n bis n dieser neuen Koeffizienten ck mal e hoch ikx. Das ist genau das, was man vorher als Partialsumme bis zur Ordnung n mit den Koeffizienten ak und bk aufgeschrieben hat. Mit anderen Worten, gegeben Koeffizienten ak, bk, kann man komplexe neue Koeffizienten ck definieren und bekommt für die alte Darstellung, wo Sinus und Cosinus auftauchen, eine sehr geschlossene neue Darstellung, nämlich die linke Seite von dieser Gleichung Nummer Stern. Das kann man genauso gut auch andersrum machen. Angenommen, Sie haben Koeffizienten CK vorgegeben, wobei die Nummer K die ganzen Zahlen durchläuft. Dann definiert man jetzt für K aus N, wir sind in der drittletzten Zeile von Seite 89, die Koeffizienten AK als CK plus C minus K, BK entsprechend, wie in der vorletzten Zeile aufgeschrieben, und A0 ist 2 mal C0. Dann gilt auch wieder die Gleichung Stern. Um es zusammenzufassen, zwischen der reellen Schreibweise in Anführungszeichen aus Teil A der Definition und der komplexen Schreibweise mit den Koeffizienten CK besteht kein Unterschied. Man kann die Gleichung Stern sozusagen in beide Richtungen lesen, mit Koeffizienten CK starten, die über die ganzen Zahlen indiziert sind, daraus Koeffizienten AK und BK basteln und umgekehrt mit Koeffizienten AK und BK loslegen und die Koeffizienten CK entsprechend definieren. Das Wort reelle Darstellung ist etwas missverständlich. Das Wort reell bezieht sich in dieser Notation nur darauf, dass man Cosinus und Sinus aufschreibt. Die Koeffizienten AK und BK sind natürlich im Allgemeinen komplexe Zahlen. Gut, das Objekt, was man in Stern links oder rechts definiert, das nennt man ein trigonometrisches Polynom, wie gesagt. Und entsprechend möchte man natürlich jetzt vom Polynom zur Reihe übergehen. Und da bevorzugt man auch die kürzere Symbolik mit den CKs, wie auf Seite 90 oben aufgeschrieben. Da steht jetzt die Summe von k gleich minus unendlich bis plus unendlich, CK e hoch ikx. Und das ist sozusagen die entsprechende Abkürzung für die trigonometrische Reihe, die man in Teil A definiert hat. Das wird in der Bemerkung auf Seite 90 nochmal erläutert. Was bedeutet die Notation? Seite 90 Mitte, k gleich minus unendlich bis unendlich, CK e hoch ikx. Per Definition bedeutet das die Bildung von Limes n gegen unendlich. Und jetzt summiert man von minus n an bis plus n, CK e hoch ikx. Und natürlich macht das Ganze nur Sinn, wenn der Limes existiert. Das heißt, die Interpretation in der komplexen Schreibweise mit e hoch ikx, der formalen Bildung k gleich minus unendlich bis plus unendlich, entspricht genau dem, was man in Teil A als trigonometrische Reihe definiert hat. Der Grenzwert des Objektes von Seite 90 Mitte, also das, was man da hingeschrieben hat, mit der Definition Limes n gegen unendlich k gleich minus n bis plus n, bk e hoch ikx. Die Existenz dieses Objektes ist garantiert, Seite 90 unten, wenn man die Summation auseinanderbricht, nämlich von 0 bis n summiert, CK e hoch ikx, und von 1 bis n c minus k e hoch minus ikx, wenn davon die Limiten existieren. Das heißt, man bricht die Summe auseinander, die Summe von minus n bis n, und guckt sich sozusagen den Grenzwert n gegen unendlich bzw. n gegen minus unendlich separat an. Wenn diese beiden Limiten existieren, dann ist das Objekt von Seite 90 Mitte wohl definiert. Die Umkehrung ist falsch. Dran denken, das Objekt auf Seite 90 Mitte ist definiert, wie auf Seite 89 aufgeschrieben, nämlich man summiert von minus n bis n und lässt dann n gegen unendlich streben. Und wenn man diese Definition zugrunde legt, dann kann Folgendes passieren, wie auf der Seite 91 oben aufgeschrieben. Da wählen wir als Koeffizienten CK 1 durch K, wenn immer K eine ganze Zahl ist, ungleich 0. C0 wird 0 gesetzt. Und wir schauen uns das Ganze an der Stelle x gleich 0 an. Wenn man dann die formale Reihe von minus unendlich bis unendlich, CK e hoch ikx bildet, Dann gibt es natürlich Kürzungseffekte mit der Definition. Da wird ja der Limes betrachtet, n gegen unendlich, Summation von minus n bis n. Und wenn man so summiert, dann ist eben die ganze Sache 0. Umgekehrt, wenn man die Summe aufspaltet, also meinetwegen von 0 bis n sich das anguckt und von minus n bis 0, dann ist natürlich, sind diese beiden Objekte jeweils divergent. Mit anderen Worten, man kann nicht schließen, wenn die trigonometrische Reihe im Sinne der Definition an einer Stelle konvergiert, dass dann auch die beiden Teile, wo man meinetwegen von 0 bis n und von minus n bis 0 summiert, dass diese Teile separat konvergent sind. Da muss man wirklich aufpassen. Gut, so viel an langen Kommentaren zur Definition. Trigonometrische Polynome, trigonometrische Reihen als Grenzwerte davon, Grenzwerte mit Vorsicht zu interpretieren. Auf Seite 91 gucken wir uns mal ein paar Folgerungen an. Die erste Folgerung ist die Aussage, angenommen, unsere trigonometrische Reihe, jetzt komplex geschrieben, also Summe cn e hoch inx, Summation von minus unendlich bis unendlich, die sei punktweise konvergent auf der ganzen Achse gegen ein Objekt, das wir f von x nennen, wenn x die betrachtete Stelle ist. Das heißt, wir definieren damit eine Funktion von R nach C, wenn wir voraussetzen, dass punktweise Konvergenz auf ganz R vorliegt. Ja, die einzelnen Bausteine in der trigonometrischen Reihe sind 2π periodisch. Offensichtlich überträgt sich diese 2π-Periodizität dann auf die Grenzfunktion f. Das heißt, f an der Stelle x plus 2π ist gleich f von x. Nochmal die Bemerkung, die am Anfang schon gemacht wurde. So wie alles eingerichtet ist, haben wir die Periodenlänge normalisiert, 2π. Wenn man irgendeinen Vorgang hat mit einer anderen Periodenlänge, dann kann man natürlich eine Koordinatentransformation vornehmen. Ist in der Situation Periodenlänge 2π, hat die Ergebnisse, die wir jetzt diskutieren, und transformiert dann zurück. Bemerkung 2 auf der Seite 91 unten. Angenommen, die Konvergenz ist sogar besser. Das heißt, die Konvergenz der trigonometrischen Reihe, die ist lokal gleichmäßig auf ganz R. Das heißt, für jedes kompakte Teilintervall haben wir gleichmäßige Konvergenz. Ja, dann gibt es eine Formel, die ist unten in Rot markiert auf der Seite 91, eine Formel, wie man die Koeffizienten cm der Startreihe berechnen kann in Termen der Grenzfunktion. Und die Formel ist eminent wichtig. Im Moment ist es noch so, die Funktion f ist unsere Grenzfunktion, definiert durch die trigonometrische Reihe. Und ja, man kann den Koeffizienten cm der trigonometrischen Reihe berechnen, indem man das Integral von 0 bis 2π ausrechnet, e hoch minus imx, i imaginäre Einheit wie immer. Das Integral ist auf dem bezüglich der reellen Variablen x auszuführen und noch die Funktion f von x dazu. Nach x wird es ausintegriert. Das Integral ist natürlich im Allgemeinen komplexwertig. Dann muss man noch durch 2π dividieren. Und das Ganze ist richtig, diese Formel auf Seite 91 unten, für jeden Index m aus den ganzen Zahlen. Also darf man auch m gleich 0 wählen. Und wenn Sie das tun, steht auf der Seite 92 oben der Koeffizient c0 der Starttrigonometrischen Reihe. Der lässt sich rekonstruieren aus der Grenzfunktion, nämlich das ist 1 durch 2π, Integral von 0 bis 2π der Grenzfunktion f von x, integriert wird nach x. Und sowas nennt man den Mittelwert von f. Warum? Man integriert von 0 bis 2π und dividiert dann durch die Intervalllänge. Also nochmal die Logik, die Reihenfolge. Wir geben uns im Moment eine trigonometrische Reihe vor. Das heißt, ein Objekt Summe minus unendlich bis plus unendlich, ck e hoch ikx, und nehmen weiter an, dass dieses Objekt gewisse Konvergenzeigenschaften hat, Und falls diese Reihe lokal gleichmäßig konvergiert, dann kann man die Koeffizienten, wie auf Seite 91 unten angegeben, aus der Grenzfunktion zurückrechnen. So, wie beweist man diese Aussage? Da muss man ja nicht viel argumentieren. Allerdings Sätze benutzen, die wir uns früher überlegt haben, über die Vertauschung von gleichmäßiger Konvergenz und Integration. Beweis auf Seite 92 dieser Relation. Wir integrieren von 0 bis 2 Pi e hoch minus i mx f von x dx. Gucken, was darin passiert. So, für f haben wir die Definition. F ist ja definiert als Grenzwert der trigonometrischen Reihe. Das heißt, in der ersten Gleichung passiert gar nichts, außer dass man f ersetzt durch die trigonometrische Reihe, Summe von minus unendlich bis plus unendlich, cn e hoch inx. Das ist noch zu multiplizieren, das überträgt sich mit e hoch minus imx auszuintegrieren nach x. Der entscheidende Punkt in der Mitte von Seite 92. Wir setzen voraus an dieser Stelle, dass die trigonometrische Reihe gleichmäßig konvergiert. Alter Satz. Summenzeichen darf mit dem Integral vertauscht werden. Machen wir das. Dann steht da die Summe von minus unendlich bis plus unendlich, cn. Und jetzt wird integriert, Gesetze der Exponentialfunktion benutzend, e hoch i, Klammer auf, n minus m, dx, n minus m mal x dx. So, und die Integrale, die zu berechnen sind, die kann man ausrechnen, nämlich mit Hilfe der sogenannten Orthogonalitätsrelation. Das Wort orthogonal bezieht sich auf eine geometrische Eigenschaft. Man nennt zwei Vektoren orthogonal zueinander, wenn sie senkrecht sind und Länge 1 haben. Je nachdem, hier ist die Länge natürlich nicht 1, wir haben auch keine Vektoren. Diese Interpretation im Sinne von geometrischen Aussagen, das machen wir ein bisschen später, indem wir sozusagen das, was wir hier rechnen, nochmal neu interpretieren. Nehmen Sie einfach das Wort auf Seite 92 unten zur Kenntnis, Orthogonalitätsrelation, irgendwas steht aufeinander senkrecht unter Umständen. Das heißt hier, Sie integrieren e hoch inx mal e hoch minus imx. Und was man leicht nachrechnen kann, wenn die beiden Indizes gleich sind, offensichtlich kriegt man 2 Pi. Und ansonsten einfach durch Hochintegrieren, Periodizität benutzen, ergibt sich 0, wenn n ungleich m ist. Das heißt, für den Fall stehen die beiden Funktionen e hoch inx und e hoch minus imx aufeinander senkrecht, um es mal so zu formulieren. Die Orthogonalitätsrelation eingerahmt auf der Seite 92 unten gilt für alle n und m aus z. Und wenn wir das benutzen, einsetzen, ja, dann bleibt nicht viel übrig von unserer Summe n gleich minus unendlich bis plus unendlich. Dann bleibt nur der Fall übrig, dass gerade n gleich m ist. Und wenn man das hinschreibt, haben wir die Formel für die Koeffizienten bewiesen. Die Formel, die auf Seite 91 unten angegeben war. Cm 1 durch 2 Pi, Integral von 0 bis 2 Pi, e hoch minus imx mal f von x dx. So, halten wir mal inne und überlegen, was wir bis jetzt gemacht haben. Nochmal die Logik. Wir starten von der trigonometrischen Reihe, die meinetwegen lokal gleichmäßig konvergent sein soll. Und gucken uns an, was macht die Grenzfunktion, wie kann man aus der Grenzfunktion die Koeffizienten der Reihe rekonstruieren. Das ist auf der Seite 93 der erste Gesichtspunkt. Also, man gibt sich Koeffizienten cn aus den komplexen Zahlen vor. Für alle Indizes n aus z definiert formal die trigonometrische Reihe in der komplexen Schreibweise. Also mit cn e hoch inx. Und die Frage, die man dann untersuchen kann, da haben wir uns noch nicht so genau mit beschäftigt, Unter welchen Bedingungen an die Koeffizienten ist die Funktion, die Grenzfunktion, die zunächst ja nur formal definiert ist, überhaupt existent, meinetwegen stetig oder hat noch bessere Eigenschaften? Das ist sozusagen eine theoretische Untersuchung. Der zweite Gesichtspunkt auf der Seite 93 unten, das ist der Gesichtspunkt, der uns interessiert. Unser Interesse ist ja so, wir wollen eine 2π-periodische Funktion nehmen und diese sozusagen approximieren durch trigonometrische Reihen und gucken, ob das klappt. Also die Frage, das Problem auf Seite 93 unten, wenn man die 2π-periodische Funktion f hat, kann man dann Koeffizienten cn finden, sodass die Gleichung von Seite 94 oben richtig ist. Mit anderen Worten, ist es möglich, die cn so auszurechnen, dass f von x gleich Summe minus unendlich bis plus unendlich cn e hoch inx gilt. Ja, die Frage Nummer, das Problem Nummer 1 ist relativ leicht zu beantworten, ist auch nicht so interessant. Gucken wir uns die Antworten mal an. Das heißt, Satz 15,5. Wir starten von Koeffizienten cn aus den komplexen Zahlen, die Indexmenge z, die sind gegeben und die wesentliche Bedingung, die Forderung steht auf der Seite 94 Mitte. Wir verlangen, dass die Beträge der cn summierbar sind. Das heißt, im Sinne unserer Interpretation von Reihen minus unendlich bis plus unendlich, der Limes groß n gegen unendlich, von minus n bis n wird summiert, die Koeffizienten c klein n Betrag, dieses Objekt soll konvergent sein. Wenn man das voraussetzt, die erste Folgerung aus in Satz 15,5, die Funktion f von x erklärt als punktweiser Limes der formalen trigonometrischen Reihe. Dieser formale Limes existiert tatsächlich. Mit anderen Worten, die Funktion f ist wohl definiert, die Grenzfunktion an jeder Stelle. Zudem ist es stetig, 2π periodisch und es gilt die Formel, die haben wir nochmal aufgeschrieben, die Darstellungsformel Stern. Die Darstellungsformel sagt, ich kann die Koeffizienten, das haben wir uns ja schon überlegt, zurückrechnen aus der Grenzfunktion. Der Beweis ist kurz. Seite 95 in der oberen Hälfte schon erledigt. Was summieren wir? Wir summieren in der trigonometrischen Reihe cn mal e hoch inx. Und die wesentliche Beobachtung steht in der ersten Zeile von Seite 95. Die Beträge der Funktionen, die wir summieren, die Beträge sind immer gegeben für alle x durch den Betrag von cn. Das heißt, da wir ja Summierbarkeit von cn-Betrag voraussetzen, sind diese Funktionen nach dem Majorantenkriterium alle gleichmäßig summierbar bei der Partialsummenbildung. Da sollte man sich das Korrelat zu Satz 13,1 nochmal angucken. Da war eine Bedingung angegeben, die ziemlich offensichtlich ist, wenn man Funktionenreihen betrachtet, wie man dann sozusagen die gleichmäßige Konvergenz verifizieren kann. Und gleichmäßige Konvergenz ist auch das Stichwort. Unsere Forderung, die wir in Satz 15,5 stellen, die garantiert nämlich die gleichmäßige Konvergenz der Partialsummen. Und was das natürlich impliziert, haben wir uns vorher schon überlegt. Nämlich damit hat man sozusagen alle Aussagen von Satz 15,5. Punktweise Konvergenz offensichtlich. Die Stetigkeit folgt daraus, dass die Partialsummen stetig sind, plus gleichmäßige Konvergenz. 2π-Periodizität ist offensichtlich, haben wir oft genug drüber geredet. Und die Formel mit der Nummer Stern auf der Seite 94 unten, das haben wir uns gerade vorher überlegt. Da haben wir ja gesagt, okay, angenommen, wir haben gleichmäßige Konvergenz der Fourier-Polynome. Dann gilt diese Formel für die Koeffizienten cn in Termen der Grenzfunktion. Also der erste Gesichtspunkt vorgegeben, Koeffizienten, was passieren kann. Der ist sozusagen mit Satz 15.5 in sehr befriedigender Weise abgehandelt. Der zweite Gesichtspunkt, der ist interessanter, aber auch viel schwieriger. Der zweite Gesichtspunkt, Seite 95 Mitte, da fangen wir mit an. Wir gucken uns eine 2π-periodische Funktion an, f von r nach c, und wir verlangen, dass diese Funktion über das Intervall 0, 2π absolut integrierbar ist. Und da sind wir großzügig und sagen, das kann auch im uneigentlichen Sinne passieren. Das heißt, an der oberen oder unteren Grenze muss die Funktion nicht unbedingt Wohlverhalten zeigen. Insgesamt sind wir ja sehr flexibel. Wir wollen Integrale von f hinschreiben. Und das geht, wenn wir annehmen, dass f lokal eine Regelfunktion ist auf R. Also an der Stelle verlangen wir weder Stetigkeit oder gar Differenzierbarkeit. Das Einzige, was wir möchten in unserer Theorie, wir sind sehr, sehr allgemein, im Gegensatz zu Taylor, das sollte man sich vergegenwärtigen. Das Einzige, was wir möchten f integrieren können. Natürlich braucht man später die eine oder andere Bedingung, aber am Anfang sind wir jetzt in einem ganz anderen Funktionenraum. Wenn wir annehmen, dass unser f so beschaffen ist, dass wir also integrieren können, dann ist es möglich, und da lassen wir uns leiten von dem, was wir vorher sozusagen uns überlegt haben, Koeffizienten zu definieren. Das ist die entscheidende Formel oder Definition auf Seite 96 oben mit dem Doppelstern. F ist jetzt vorgegeben und mit f definieren wir Koeffizienten cn in der angegebenen Weise, n ganzzahlig. Nochmal, das, was in der Definitionsgleichung für cn auf der rechten Seite steht, das Integral ist wohl definiert, weil wenn Sie die Funktion anschauen, die integriert wird, machen einen Betrag dieser Funktion, ist das der Betrag von f und der wird als integrierbar vorausgesetzt. Warum macht man zwei Sterne? Das sollte jetzt klar sein. Wenn man das f approximieren will und das klappt, ja, dann ist nach der Rechnung, die man vorher gemacht hat, für die Koeffizienten cn diese Wahl die einzig vernünftige Wahl. So, wenn man die Koeffizienten definiert hat, dann stellt sich die Frage von Seite 96 Mitte, ob die Gleichung f von x, Summe von minus unendlich bis plus unendlich, cn e hoch inx gilt mit den Koeffizienten, die man definiert hat, in welchem Sinne sie gilt, ob es Punkte x gibt, x aus R, wo die rechte Seite sozusagen punktweise konvergiert, ob man gleichmäßige Konvergenz hat und so weiter. Bevor wir weiterrechnen, definieren wir erstmal vergeben Namen für diese ganzen Objekte. Definition 15.3. F sei wie oben, das heißt betragsmäßig integrierbar über 0, 2π. Dann können wir die Zahlen cn aus 2 Sternen definieren, also 1 durch 2π. Integral 0 bis 2π, fx, Achtung, e hoch minus inx. Diese Zahlen cn heißen die Fourier-Koeffizienten von f. Und die formal gebildete Reihe, die trigonometrische Reihe, minus unendlich bis plus unendlich, cn e hoch inx, das nennt man dann die Fourier-Reihe von f. Alles zunächst bis auf die Koeffizienten, die sind wohl definiert, also man kann sie hinschreiben, aber die Fourier-Reihe ist zunächst nur formal definiert. Und dann nochmal auf der Seite 97 die Fragen, die man sich stellt. Gibt es Punkte x aus R, für die die Fourier-Reihe konvergiert? Ja, die zweite Frage, ähnlich wie bei Taylor-Reihen, es kann was Schlimmes passieren im Sinne von Fourier-Reihe konvergiert, aber nicht unbedingt gegen den Wert f von x. Und das muss man unter Umständen nochmal separat diskutieren. Ja, die Antwort auf die zweite Frage, die ist im Allgemeinen sehr, sehr schwer zu beantworten. Und zwar auch nicht von Hand zu Fuß zu entscheiden. Da braucht man wirklich eine Theorie. Und da möchte ich Ihnen ein Beispiel präsentieren. Da ist die Funktion f wirklich überschaubar. Das Beispiel auf der Seite 97, das nennt sich Sägezahnfunktion. Die Funktion f hat den folgenden Verlauf. Der rot angedeutete Teil, zur Zeit 0 hat man den Wert Pi halbe. Dann für Pi halbe den Wert 0. An der Stelle Pi ist man bei minus Pi halbe, geht also linear runter und von Pi bis 2 Pi entsprechend wieder rauf. Und dann wird das Ganze 2 Pi periodisch fortgesetzt. Der Name Sägezahnfunktion, denke ich, erklärt sich von selbst. Die Funktion ist stetig, hat ein paar Nicht-Differenzierbarkeitsstellen, die ist sogar Lipschitz-stetig, also eigentlich eine sehr harmlose Funktion und natürlich in großen Teilen auch affin linear. Auf Seite 98 steht eine explizite Formel für die Sägezahnfunktion, wenn man die unbedingt hinschreiben will. Sie sollten das mal prüfen, ob das stimmt, was da steht. Da ist nur der Definitionsbereich zunächst mal 0, 2 Pi und dann wie immer schreibt man dazu, wenn die Funktion dort definiert ist, plus 2 Pi periodische Fortsetzung auf ganz R. Und ich denke, das ist klar, was damit gemeint ist. So, was machen wir? Wir haben die Funktion f. Der erste Schritt, wir berechnen mal die Fourier-Koeffizienten. Seite 98 Mitte. Da geht's los mit Cn, definitionsgemäß gleich, n der Fourier-Koeffizient, 1 durch 2 Pi, Integral von 0 bis 2 Pi, f von x mal e hoch minus inx. Ja, was tut man? Man setzt jetzt die Definition von Seite 98 oben ein. Ich habe jetzt geschrieben, elementare Rechnung. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich auf ein Übungsblatt kommt, aber das sollten Sie zur Sicherheit mal ausführen. Wenn Sie das machen, dann kommt raus, vorletzte Zeile, das ist 1 durch n Quadrat Pi, mal 1 minus Cosinus an der Stelle n mal Pi, Klammer zu. Das ist richtig für n aus den ganzen Zahlen ungleich 0. Und 10, 0, per Definition der Mittelwert von f über eine ganze Periode und der Mittelwert der Funktion über eine Periode, meinetwegen über 0, 2 Pi, das ist 0. Mit anderen Worten, was wir rauskriegen, die Koeffizienten cn, wenn Sie sich die mal anschauen, betragsmäßig, ja, Cosinus ist betragsmäßig kleiner gleich 1, 1 minus Cosinus höchstens 2. Mit anderen Worten, auf Seite 99 oben steht die erste Zeile, die das entscheidet. Die Summe der Beträge der Cn von minus unendlich bis plus unendlich ist offensichtlich endlich. Dann können wir den ersten Satz zitieren, Satz 15,5. Die Funktion, die nennen wir jetzt g, f dürfen wir nicht schreiben. Die Funktion g, die mit den Fourier-Koeffizienten von f definiert wird als Fourier-Reihe, die ist erklärt für alle Stellen x. Weil wir Summierbarkeit der Beträge haben der Cn, ist die Funktion stetig, 2 Pi periodisch und die Konvergenz der entsprechenden Reihe ist gleichmäßig gegen die Funktion g. Außerdem, wir sind sogar noch in einer sehr guten Situation, Seite 99 Mitte. Wenn man die trigonometrische Reihe aufspaltet in die Anteile von 0 bis unendlich und die von minus unendlich bis 0 sozusagen oder bis 1, die konvergieren separat. Und das können wir benutzen, weil das richtig ist, weil wir separate Konvergenz haben, dürfen wir in der trigonometrischen Reihe die Summation aufspalten. Das heißt, in der drittletzten Zeile von Seite 99 geht's los. G von x lässt sich tatsächlich schreiben, das ist erlaubt, als Summe von 0 bis unendlich plus Summe von 1 bis unendlich, jetzt die Koeffizienten mit negativem Index n. So, und was man sieht an der Formel für die Koeffizienten cn, vorletzte Zeile von Seite 99, offensichtlich ist cn gleich c minus n. Und dann können wir die beiden Summen zusammenfassen zu einer einzigen, nämlich Summe 1 bis unendlich cn. Klammer auf, e hoch inx plus e hoch minus inx. Ausrechnen bedeutet Summe 1 bis unendlich 2 mal cn Cosinus nx. Mit anderen Worten, was wir gemacht haben, wir haben die erste Zeile von Seite 100, wir haben rausbekommen, wie unsere Grenzfunktion aussieht. Unsere Fourier-Reihe, die Fourier-Reihe von f, ist die Summe von 1 bis unendlich, 1 durch 2 Pi, 1 durch n Quadrat, Klammer auf, 1 minus minus 1 hoch n Cosinus nx. Das ist die Formel für die Funktion g. So, und die Frage, Seite 100 rot markiert, ist g gleich der vorgegebenen Sägezahnfunktion? Da stehen zwei Ausrufezeichen hinter. Also ich glaube nicht, dass man direkt spontan entscheiden kann, ob das stimmt, ob die Funktion g, definiert in der ersten Zeile von Seite 100, mit der Sägezahnfunktion übereinstimmt. Das heißt, es ist nicht so einfach zu entscheiden, ob die Fourier-Reihe von f wirklich f ergibt. Das müssen wir untersuchen und wir brauchen eine Theorie. Und für diese Theorie ein paar elementare Beobachtungen mehr auf dem Niveau von Notationen. Am Anfang haben wir sozusagen die Fourier-Reihe in Termen von Sinus und Cosinus geschrieben. Das heißt, wenn wir starten von der Reihe CKE hoch IKX, dann können wir das überführen, Seite 100, drittletzte Zeile, in die Schreibweise mit Sinus und Cosinus, Koeffizienten AK und BK, wobei AK und BK jetzt entsprechend, wie in der letzten Zeile angedeutet, über die Koeffizienten CK definiert werden. Das war diese hin- und herreichende Reihe, aus dem, die wir am Anfang gemacht haben. So, dann haben wir auf Seite 101 nochmal festgehalten, die Formel für die Berechnung der CN, wenn man die Grenzfunktion f kennt, beziehungsweise wenn f entsprechend gut integrierbar ist. Man bekommt die Formel für den Fourier-Koeffizienten, wie sie in der zweiten Zeile von Seite 101 steht, die Formel für Cn. Und jetzt kann man das natürlich aufspalten in die Terme AK und BK. Und das ist rot eingerahmt auf der Seite 101. Das heißt, die Terme AK und BK, diese Koeffizienten, die ergeben sich jetzt als Integrale von f mit Cosinus Kx und von f mit Sinus Kx multipliziert. Okay. Und da steht als Vorfaktor, das sollte man vielleicht auch sagen, nur noch 1 durch Pi, nicht durch 1 durch 2 Pi. Das liegt daran, dass man eben bei der Bildung von AK und BK sozusagen CK und C minus K zusammennimmt. Gut, was hat man für Nutzen aus dieser jetzt in Anführungszeichen reellen Darstellung? Reell deshalb, weil Cosinus und Sinus auftauchen, nicht wörtlich gemeint. Aus der Darstellung, die auf Seite 101 Mitte rot eingerahmt steht. Was sieht man daran? Und das ist sozusagen der Erkenntnisgewinn. Wenn man sich eine reellwertige Funktion anschaut, f reellwertig, und guckt man in die Formeln für AK und BK und sieht, dann sind AK und BK natürlich auch reelle Zahlen. Wenn f eine gerade Funktion ist, dann sind alle BK identisch 0. Es gibt keine Sinusanteile, weil Sinus ist eine ungerade Funktion. Ist dagegen f ungerade, dann sind alle AK, also alle Kosinuskoeffizienten, sind 0. Also so kann man die Eigenschaften von Funktionen f wiedererkennen, wenn man die reelle Schreibweise bevorzugt. Also kein großer Erkenntnisgewinn, sozusagen nur eine Notation. Gut, gehen wir zurück zur Frage, ob und wann die Fourier-Reihe konvergiert gegen die Funktion, mit der man gestartet ist. Also gegeben f, berechne Koeffizienten, bilde die Fourier-Reihe, untersuche, ob und wann die Fourier-Reihe gegen die Funktion f konvergiert. Das ist eine längere Überlegung, die beginnt auf Seite 102. Und da einigen wir uns für den Rest drauf, das wird auch die nächste Vorlesung betreffen, dass wir ab jetzt zwei pi-periodische Regelfunktionen f von r nach c betrachten. Wir wollen integrieren. Spezialfall natürlich stetige Funktionen. Und wenn man sich daran zurückerinnert, Paragraph 12, Integration, was bedeutet Regelfunktion? Die Funktion ist beschränkt. Die einseitigen Grenzwerte existieren an jeder Stelle. Und wichtig, es passiert nicht allzu viel. Die Menge der Sprungstellen, die ist höchstens abzählbar. Das heißt, die Funktion ist mehr oder weniger stetig bis auf eine abzählbare, höchstens abzählbare Menge von Sprungstellen. Und was man oft vereinbart, das wollen wir auch machen, wenn man eine Sprungstelle hat, also fx plus und fx minus sich unterscheiden, dann definiert man den Funktionswert neu, nämlich als ein halb fx plus plus fx minus. Das ist eine Konvention, die oft ganz praktisch ist. In der letzten Zeile von 102, Seite 102 steht es nochmal aufgeschrieben, man ersetzt in Sprungstellen die Funktion durch ihren Mittelwert. Also f von x wird ersetzt durch ein halb fx plus plus fx minus. In Stetigkeitspunkten passiert nichts, nur in Sprungstellen ersetzt man die Funktion durch den Mittelwert. So, und dann gibt es auf der Seite 103 den ersten Satz, den Satz von Feje. Satz 15,6. Und da sollte man sich Zeit nehmen. Das ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Satz, der eigentlich für die Vorlesung zu umfangreich ist, zumal er in eine Richtung führt, die die eigentliche Frage nicht so ganz beantwortet. Bevor wir kommentieren und philosophieren, schauen wir uns den Satz mal an. Sind wir optimistisch? Unser f ist wie gerade beschrieben, also Regelfunktion, Integrale kann man hinschreiben und die Fourier-Koeffizienten ck definieren. K-Element, ganze Zahlen. So, und was uns interessiert, das sind diese Partialsummen, Seite 103 in Rot aufgeschrieben, die Summe mit dem Index m an der Stelle x, definiert als Summation von minus m bis m, ck e hoch ikx, der Index m eine natürliche Zahl einschließlich 0. Was das ist, ja, steht drunter, die Partialsumme mit dem Index m, Partialsumme zur formalen Fourier-Reihe. Und was uns interessiert, ist, ob die Sm bei m gegen unendlich punktweise oder sonst wie gegen f konvergieren. Jetzt steht da etwas im unteren Teil von Seite 103. Dann gilt für alle x aus R, Limes n gegen unendlich, Sigma n an der Stelle x ist gleich f von x. Also man hat eine Konvergenz von einem neuen Objekt, das ist kein Schreibfehler, da steht Sigma n. Und was ist Sigma n? Sigma n in der vorletzten Zeile, das ist die Mittelung der Partialsummen, mit S0 fängt man an, bis hin zu Sn-1 an der Stelle x. Und das wird durch n geteilt. Also, was der Satz von Feje sagt, nicht unbedingt die Partialsummen selbst konvergieren gegen die Funktion, sondern wer konvergiert? Das sind die Mittelwerte der Partialsummen. Also eine doch recht subtile Aussage. Bevor man sich überlegt, was man damit anfangen kann, nehmen wir es erstmal zur Kenntnis. Was man auch sich leicht überlegt, das steht noch mit in dem Satz, das ist keine so große Aktion, Seite 104 oben. Die Norm der Funktionen Sigma n. Zur Erinnerung, was bedeutet das? Das ist das Supremum x aus R, das x fehlt an der Stelle, x aus R Betrag Sigma n x, das Supremum über die x. Das lässt sich unabhängig vom Index n beschränken. Gucken wir uns die Bemerkung auf der Seite 104 an. Da steht nochmal, was man eigentlich will. Das ist die Konvergenz der Partialsummen Sm an der Stelle x oder für möglichst viele Stellen x gegen f von x bei m gegen unendlich. Wenn man das weiß, dann ist die Aussage des Satzes von Fourier klar. Dann kriegt man nämlich auch, dass Sigma nx gegen f von x konvergiert. Und da greift man auf eine alte Übungsaufgabe zurück. Analysis 1 hatten wir das wohl mal. Das Prinzip, wir haben eine konvergente Zahlenfolge Alpha m, entspricht sozusagen dem SmX, wenn man das mal annimmt. Dann bildet man die Mittelwerte Beta n, Mittelwerte 1 durch n, Summe der Alphas bis hin zum Index n. Und dann war die Aussage der Übungsaufgabe, dann konvergiert auch Beta n. Also nochmal, wenn man tatsächlich Konvergenz der Partialsummen hätte, dann gilt die Aussage über die Konvergenz der Mittelwerte nach der alten Übungsaufgabe. Leider haben wir die Konvergenz der Partialsummen noch nicht. Da muss man sich wirklich für anstrengen. Wir haben nur die Konvergenz der Mittelwerte. Die Umkehrung ist falsch natürlich. Das steht als Bemerkung nochmal auf der Seite 105 oben. Man guckt sich die Folge an Alpha m minus 1 hoch m. Und dann ist es natürlich so, dass Beta n gegen 0 geht. Aber die Folge Alpha m ist nicht konvergent. Das heißt, wir kriegen nicht aus der Konvergenz der Mittelwerte die Konvergenz der Partialsummen. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann mit dem Satz von Fourier beschäftigen. Der Beweis ist langwierig, aber ich denke, einige Dinge kann man durchaus verstehen. Andere Dinge wie ziemlich umfängliche Rechnungen, die kann man dann mal zur Kenntnis nehmen.